Ich lese den Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, und meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich fröhlich preisen kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, und deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden.
Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite nochmal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich komme sehr gerne ins Rheinland. 9 Jahre lang haben wir hier als Familie in der Nähe gewohnt, in Köln, gelebt und gearbeitet. Und das war eine sehr schöne Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke. Ich wollte heute Morgen mit Ihnen nachdenken über das Thema tragende Gewissheit. Dankeschön. Und wollte beginnen mit einer Fragestellung. Ich wollte Sie fragen heute Morgen, was motiviert Sie, jeden Morgen neu aufzustehen und sich Ihrem Alltag zu stellen, der wahrscheinlich von unterschiedlicher Kapazität und von unterschiedlicher Herausforderung ist? Was gibt Ihnen Kraft, sich einem manchmal sehr anstrengenden Alltag zu stellen? Stehen Sie morgens auf, weil Sie wissen, da gibt es Menschen in meinem Leben, die mich lieben und die ich liebe und die mich brauchen und deswegen gehe ich den Alltag an? Oder ist es vielleicht so, dass Sie sagen, das, was ich gerade tue, erfüllt mich von ganzem Herzen. Ich tue es sehr gerne. Ich tue es mit großer Freude. Es füllt mich aus. Der Alltag, den ich pflege, das ist etwas, was mir viel Spaß vielleicht sogar bringt. Und deswegen stehe ich jeden Morgen gerne auf und gehe diesen Lebensalltag an. Ist es vielleicht aber auch so, dass Sie sagen, ja, das hat schon seine großen Herausforderungen und auch die Schmerzgrenzen spüre ich, aber das, worauf ich abziele im Alltag, das, was ich anstrebe, das ist in greifbarer Nähe gekommen und deswegen motiviert mich diese Situation. Ich bin dem Ziele, das ich anstrebe, nahe gekommen und deswegen gehe ich gerne darauf zu, auch wenn es mich wirklich manchmal stresst. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, die Sie veranlassen, morgens die beiden Beine aus dem Bettchen zu heben, sich aufzurichten und zu sagen, ich packe auch diesen Tag an. Wahrscheinlich brauchen wir manchmal gar nicht viele Gründe, um aufzustehen. Zumindest so lange nicht, solange das Leben gut verläuft. Das Leben ist easy und die Sonne scheint fast. Und deswegen machen wir uns gar keine großen Gedanken. Wir stolpern einfach so in diesen Tag hinein. Aber das ändert sich schlagartig dann, wenn es in unserem Leben zu Belastungen kommt. Wenn der Körper vielleicht nicht mehr so mitspielt, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Oder wenn eine fette Krise sich einstellt, die mich Tag und Nacht beschäftigt. Oder wenn ich feststelle, dass die Lebensaufgabe, in der ich stehe, für mich auf einmal eine Nummer zu groß ist und mit viel Bedrückung und Angst auf einmal verbunden ist. Oder wenn irgendetwas Schreckliches in meinem Leben eingetreten ist und die Anteile von Freude und Erleichterung und Ruhe und Frieden nicht mehr so proportional gegeben sind. Auf einmal merken wir, ich brauche für mein Leben Kraft, eine Gewissheit, eine Motivation, die größer ist als diese Herausforderung. Und da frage ich Sie, da frage ich dich, gibt es in deinem Leben eine solche Motivation? Motivation ist da vielleicht sogar noch viel zu schwach ausgedrückt. Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen von Kurt Tucholsky, einem deutschen Schriftsteller, wahrlich kein Kirchenvater. Nicht, dass Sie jetzt denken, das könnte man vielleicht auch mal lesen. Ist auch nett zu lesen, ne? Nicht falsch verstehen, aber er ist kein Christ gewesen. Und er hat mal etwas geschrieben über Lokomotivation. Das hat mich angerührt. Ja? Also nicht nur eine Motivation, die Druck macht, die mich von hinten nach vorne schubst, sondern eine Lokomotivation, die mich anzieht, die Anziehungskraft in meinem Leben entwickelt, die, wenn ich festsitze, in der Patsche sitze und nicht mehr ein- noch ausweise und wenn die grauen Gedanken mein Leben so ganz und gar ausfüllen, dann eine Anziehungskraft, die mich herauszieht, die mich hineinzieht ins Leben, die mir Hoffnung vermittelt. Gibt es so eine Lokomotivation in Ihrem Leben? Sind Sie lokomotiviert? Und wenn Sie und wenn viele Menschen diese Frage beantworten müssen, dann kommt der Glaube ins Spiel. Und jetzt atmen einige von Ihnen auf und sagen, aha, jetzt kommt es da doch nochmal auf den christlichen Glauben. Kurt Tucholsky und Lokomotivation und so. Ich dachte, ich wäre in einem Gottesdienst. Sie sind in einem Gottesdienst, Sie sind gut aufgehoben. Und es geht gleich um Jesus Christus. Es geht gleich um die tragende Gewissheit, die Jesus, der lebendige Sohn Gottes, in mein Leben, in Ihr Leben hineintragen kann. Aber, falls Sie schon Christ sind und diese Frage beantworten wollen für sich und andere, im Hinblick auf tragende Gewissheit, im Hinblick auf Motivation für Ihr Leben, dann wollen wir es uns ja auch nicht so einfach machen. Denn wenn ich an Jesus glaube, das tue ich von ganzem Herzen, ich tue es aus Überzeugung, ich tue es gerne, aber wenn ich andere Menschen dazu einlade, dann kann ich diesen anderen Menschen ja wahrlich nicht erzählen, dass ihr Leben dann auf einmal schmerzfrei wäre und total einfach verlaufen würde und diese Probleme und Nöte und Krankheiten und Herausforderungen des Lebens nicht mehr da wären. Gestern war ich im Kölner Raum unterwegs, gestern Abend, und habe die Gelegenheit ergriffen und habe einen meiner besten Freunde besucht, und zwar im Krankenhaus. Und er kämpft gerade gegen einen handballgroßen Tumor in seinem Bauchraum. Und er ist ein Christ, genauso wie ich. Und hat Jesus lieb, aber das hat ihm Jesus nicht erspart. Obwohl er ein Kind Gottes ist. Und wir müssen ja noch weiter gehen. Wir müssen ja sogar zugeben, die Tatsache, dass ich mit Gott lebe, bedeutet nicht, dass mein Leben auf einmal frei ist von diesen Herausforderungen und Problemen. Sondern ich muss ja sogar sagen, wenn ich ein Christ bin, dann gibt es in meinem Leben ja durchaus Situationen, wo gerade weil ich Christ bin, noch zusätzliche Herausforderungen dazukommen. Ich freue mich auch, Tobias zu sehen, und der könnte wahrscheinlich als Leiter von UM darüber noch viel mehr erzählen, dass es in vielen Christen, in vielen Ländern der Welt den Christen um ihres Glaubens willen sehr, sehr schwer fällt zu leben manchmal. Und diese Dinge dann zusammengenommen, die Tatsache also, dass mein Glaube an Jesus mein Leben nicht schmerzfrei macht, sondern dass der Glaube an Jesus durchaus bedeuten kann, dass es mich etwas mehr kostet zu leben, da fragt man sich ja schon, ja, und was habe ich denn dann vom Glauben? Was bringt mir denn der ganze christliche fromme Kram? Und diese Frage ist erlaubt. Warum? Weil diese Frage in der Bibel immer wieder aufgegriffen wird. Weil die Bibel so ein wunderbares, nüchternes, alltagsnahes Buch ist. Und weil sie uns die Situation von Christen beschreibt, die genau in dieser Anfechtung standen, dass sie sich fragten, ja, warum soll ich denn überhaupt bei Jesus bleiben? Warum soll ich denn überhaupt weiter mit diesem Jesus leben? Was bringt mir denn der Glaube an Gott? Und eine Gruppe von Christen, die so dachten, das war die Menschengruppe, an die der Hebräerbrief im Neuen Testament gerichtet ist. Es waren Menschen, die mal voller Leidenschaft, voller großer Überzeugung angefangen haben zu glauben und die dann in eine tiefe Krise geraten sind und in der großen Gefahr standen, vom Glauben abzufallen, von diesem Glauben an Jesus abzufallen. Und der Verfasser des Hebräerbriefes, den wir nicht genau kennen, der unter der Leitung von Gottes Geist jetzt versucht, diese Menschen zu motivieren, der versucht, diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie es gut haben bei Jesus, der schreibt ihnen diesen Brief, und aus diesem Brief möchte ich einige Verse vorlesen, die stehen im Hebräerbrief Kapitel 10, und zwar lese ich da ab Vers 32 nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euren Besitz wegnahmt, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Der Verfasser des Hebräerbriefes versucht, diese Christen zu ermutigen, indem er sie an einen ganz speziellen Punkt in ihrer Lebensentwicklung, in ihrer geistlichen Entwicklung erinnert. Und zwar an den Augenblick, als sie Christen geworden sind. Er drückt das hier anders aus, er sagt, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Also in dem Moment, als ihr Menschen wurdet, die von Jesus und seiner lebendigen Realität und von seiner Gnade überzeugt wurdet, in dem Moment, als ihr Christen wurdet, was war das für eine Situation? Und dann beschreibt er in diesen Versen diese Lebenslage. Und da wird deutlich, das war keine rosarote Euphorie, sondern es waren Lebensumstände, die waren sehr belastend. Er spricht davon, dass manche von ihnen um ihres Glaubens willen ins Gefängnis mussten. Sie wurden öffentlich diffamiert, sie verloren ihre öffentliche Reputation. Die Anzahl der Gemeindemitglieder dezimierte sich, sie wurden klein und unansehnlich. Sie mussten den Raub ihrer Güter annehmen und akzeptieren. Sie wurden ihrer bürgerlichen Rechte beraubt. Ja, es ist ganz viel Schreckliches in ihrem Leben passiert. Und das Interessante daran ist, das hat ihren Glauben an Jesus damals überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Hier wird die Frage so in den Raum gestellt: Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Und diese Frage zu stellen, ist sehr, sehr wichtig für uns. Vielleicht befindet sich mancher von uns auch so in einer Midlife-Crisis des Glaubens, also so in einer Erschütterung des Glaubens, wo er sich auch überlegt, was bringt mir denn das mit Jesus? Und es ist, glaube ich, eventuell eine echte Hilfe, sich zu erinnern an andere Lebenssituationen in seinem Alltag. Lebenssituationen, die vielleicht noch viel belastender waren. Und wo man trotzdem mit diesem Jesus gelebt hat und dieses Leben bewältigt hat. Vielleicht kannst du diese Frage in dieser Situation gerade mal stellen. Was hat dich eigentlich damals veranlasst, mit Gott anzufangen? Und warum bist du vielleicht bis heute dabei geblieben? Und warum bist du der Überzeugung, dass du bei Jesus bleiben willst, bis ans Ziel? Was motiviert dich denn dazu? Was gibt dir diese Gewissheit? Hier in dieser Situation wird die Frage beantwortet. Der letzte Vers in diesem Textabschnitt, den ich Ihnen vorgelesen habe, lautet: Ihr habt das mit Freuden ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Hier wird die Antwort darauf gegeben, warum diese Christen das damals alles ausgehalten haben, warum sie das durchgehalten haben. In anderen Übersetzungen, in der guten alten Schlachterübersetzung, da wird das so ausgedrückt: Ihr habt das ertragen, weil ihr in euch selbst gewiss wart, dass ihr etwas Besseres und Bleibendes besitzt. Ihr hattet in euch eine Gewissheit, die drei Teile hatte. Der Glaube an Jesus ist das Bessere, der Glaube an Jesus ist etwas Bleibendes, und der Glaube an Jesus ist ein echter Besitz. Und da haben wir direkt die Dreiteilung meiner Predigt heute Morgen. Ich glaube, das ist ein Kernvers, der uns deutlich macht, wie wertvoll es ist, was wir besitzen und was uns niemand nehmen kann. Der Glaube an Jesus ist das Bessere. Das hört sich erstmal sehr, sehr unbescheiden an. Aber genau so ist es gemeint in der Bibel. Sobald wir das Wort besser verwenden, dann wird ja eine Bezugsgröße vorausgesetzt. Wir fragen uns sofort, besser als was? Und gemeint ist in dieser Situation jetzt erstmal, dass der Verfasser dieses Briefes sagt, der Glaube an Jesus ist besser als alles, was ihr um dieses Glaubens willen aufgeben musstet. Eure bürgerlichen Rechte, eure Freiheit, euer materielles Hab und Gut. Besser als alle diese Dinge ist der Glaube an Jesus. Und das haben wir gerade gehört in diesem Psalm 63. Der David befindet sich in der Wüste, schreibt er. Er befindet sich mitten umgeben von einer schwierigen Situation. Feinde bedrängen ihn. Und dann heißt es, ich richte meine Augen auf zum Heiligtum. Und dann kommt dieser wahnsinnige Satz. Deine Gnade ist besser als Leben. Besser als alles, was dieses Leben mir geben kann, ist deine Gnade, oh Gott. Besser als alles. Und diese Vergleichsbewegung, die empfiehlt uns ja auch der Herr Jesus Christus selber, wenn er sagt, was würde es dir bringen, wenn du die ganze Welt hättest und würdest Schaden an deiner Seele nehmen? Also Jesus selber empfiehlt uns, mach bitte mal so einen Vergleich auf in deinem Leben. Überlege mal, was hast du denn davon und was hast du von einem Leben mit mir? Gewissheit im Hinblick auf das, was in unserem Leben das Wichtigste und was das Beste und was das Wesentliche ist, entsteht dadurch, dass wir diesen Vergleich wagen, dass wir diesen Vergleich in unserem Leben angehen. Und bei diesem Vergleich geht es dann eben nicht nur um die Werteverhältnisse, das materielle Hab und Gut und Gesundheit gegenübergestellt meinem Glauben an Jesus, sondern es geht auch um den internationalen Vergleich der Weltanschauungen. Der Glaube an Jesus ist besser als alles andere, was mir angeboten wird in meiner Umgebung, besser als jeder andere Glaube, besser als jede andere Religion. Das sollte die tragende Gewissheit bei uns Christen sein. Sonst müssten wir nicht missionieren. Sonst könnten wir sagen, ja okay, ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben, jeder nach seiner Fasson, Gott hab dich selig und wir machen weiter unser Programm. Nein, aber wir sind der Überzeugung, der Glaube an Jesus Christus ist das Bessere. Wir sind so unbescheiden und stellen diese Behauptung mitten hinein in diese multikulturelle Welt. Und diese Denkbewegung, dass wir wirklich diesen Vergleich wagen, dass wir den Vergleich mit anderen Religionen, mit anderen Überzeugungen, mit anderen politischen Ideen oder so, dass wir den nicht wagen, sondern dass wir diesen Vergleich suchen. Nur diese Denkbewegung bringt uns in diese Gewissheit. Wenn ich mir Scheuklappen aufsetze und sage, ich möchte von all dem nichts wissen, nur meinen süßen Herrn Jesus kennen, dann bin ich den Herausforderungen, den intellektuellen und weltanschaulichen Herausforderungen in dieser Welt nicht gewachsen. Ich werde auch keine anderen Menschen überzeugen können. Und ich werde selber in mir keine Gewissheit haben. Ich werde immer nur auf der Flucht sein vor dem bösen anderen Gedanken und mich versuchen, autosuggestiv auf das zu konzentrieren, was ich eben haben will. Das ist keine christliche Gewissheit. Sondern christliche Gewissheit beginnt damit, dass ich die Dinge gegenüberstelle. Im Alten Testament wird die ganze Denkbewegung der Weisen genauso beschrieben. Wenn Sie das Buch der Sprüche lesen oder das Buch des Predigers Salomos oder auch die Psalmen, dann finden Sie immer wieder solche Denkbewegungen, die Vergleiche anstellen. Und wodurch dem Vergleich unterschieden wird zwischen dem Nichtigen und dem Wichtigen in unserem Leben. Und zwischen dem Guten und dem Bösen. Aber auch unterschieden wird zwischen dem Guten und dem noch Besseren. Sie kennen das Buch der Sprüche wahrscheinlich zu großen Teilen hier. Und da finden wir ja dann wunderbare Erkenntnisse. Ein Gemüsekraut mal mit Liebe gegessen ist besser als ein gemästeter Ochse mit Hass. Ja? Oder auch die sehr interessante Gegenüberstellung, lieber einsam als Single zu leben, als eventuell verheiratet zu sein mit einem Partner, der mich Tag für Tag drangsaliert. Oder im Neuen Testament finden wir auch solche Sätze, da wird uns von Jesus überliefert in der Apostelgeschichte, geben ist besser als nehmen. Also wenn wir das mal sehen, wie diese Denkbewegung in der ganzen Bibel durchgezogen wird, kommen wir zu überraschenden Erkenntnissen. Und genau das fordert hier der Verfasser des Hebräerbriefes heraus. Er fordert uns heraus und sagt, bitte, nimm doch jetzt mal deinen Glauben an Jesus und vergleiche ihn mit der Lebenssituation anderer Menschen. Und vergleiche es mit dem, was andere Menschen an Halt und tragender Gewissheit in ihrem Leben besitzen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle dann in unserem Leben Gewissheit entsteht. Wir scheuen keinen Vergleich. Und wisst ihr, ich werde am frohsten und am dankbarsten über meinen Jesus, über meinen Bruder, über meinen Retter, Jesus, wenn ich mich im Gespräch befinde, was ich sehr gerne tue, mit Menschen, die noch keine Christen sind. Dann merke ich im Vergleich, wenn ich ihnen zuhöre, wenn ich mit ihnen lebe, wenn ich mit ihnen rede, in diesem Vergleich merke ich auf einmal, wie dankbar ich sein darf. Ja, was für ein großes Vorrecht ich habe, den lebendigen Sohn Gottes zu kennen, in meinem Leben da zu haben und von ihm jeden Tag wirklich begrüßt und begleitet zu werden. Der Glaube an Jesus ist das Bessere. Das war die Ausgangsgewissheit der Menschen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist. Und das ist eigentlich auch der Urschrei des geistlichen Lebens, dass ich erkenne und erfasse, Himmel und Erde sind nichts im Vergleich zu dem, was du mir bedeutest, Gott, und was du mir gibst. So wie wir es auch gerade gesungen haben, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Der Glaube an Jesus ist das Bessere. Ich wünsche dir und mir diese Gewissheit. Das Zweite, was der Autor dieses Hebräerbriefes nennt, ist, der Glaube an Jesus ist das Bleibende. Und das ist auch ein ganz wichtiger Charakterzug unserer Beziehung zu Jesus. Der Glaube an Jesus schenkt mir etwas Bleibendes, etwas, was unbeschränkte Haltbarkeit hat, was nie aufhört zu existieren, was nie seine Gültigkeit verliert, was nie aufhört zu sein. Und das ist ein Charakterzug, der allen anderen Lebenserfahrungen widerspricht. Allem, was wir ansonsten warm erleben und spüren in unserer Existenz, ist von der Vergänglichkeit geprägt. Der wunderbare Körper, den du besitzt, ja? Die Oberflächenspannung, die Muskeln, die sich unter deinem Hemd abzeichnen, die Gesundheit, die du hast und für die du jeden Morgen mit Müsli und Frühsport vielleicht sorgst. Also alles das ist wichtig und wertvoll für unser Leben. Aber es ist nichts Bleibendes. Es wird vergehen. Auch die materiellen Güter, die wir haben. Und das ist bei uns intellektuell schon angekommen. Aber wir sind uns leider dessen nicht bewusst. Alles, was wir angesammelt haben, alles, was zu Hause in deiner schönen Wohnung steht, ja, stell dir das jetzt mal gerade alles fantasiemäßig vor, die ganzen CDs und der CD-Player und der Flachbildschirm und ich weiß nicht alles. Die neue Einbauküche und die teuren Möbel, alles das ist vergänglich. Davon bleibt nichts. Selbst der Einfluss, den du hast in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in einem Gemeindeverband, der Einfluss, der ist vergänglich. Irgendwann ist das vorbei. Dein Ansehen in dieser Gesellschaft, selbst deine intellektuellen Fähigkeiten, dein Geist, es kann dir nicht nur alles genommen werden, es wird dir sogar irgendwann mal alles genommen. Und manchmal gibt es ja in unserem Leben so Sekundenbruchteile, wo uns das so deutlich spürbar wird. Als ich gestern aus dem Krankenhaus in Köln rausgegangen bin durch die Glasscheibe, da habe ich wieder gedacht, wie zerbrechlich ist mein Leben. Oder vor einigen Monaten, das werde ich auch nicht vergessen, war ich auf der A45 unterwegs und bretterte Richtung Gießen und war irgendwie in Gedanken woanders und das war nebelig und auch am Regnen. Und auf einmal so in letzten Sekundenbruchteilen sehe ich vor mir so zwei rote Golfbremslichter aufleuchten. Und Gott hat Gnade geschenkt. Das waren wirklich nur Sekundenbruchteile. Und ansonsten hätte sich mein Leben, falls ich das überlebt hätte, hätte sich mein Leben schlagartig verändert. Es gibt nichts, was du hast, was bleibt. Und ich möchte es nochmal sagen, es kann dir nicht nur alles genommen werden, sondern es wird dir einmal alles genommen werden. Für mich einer der klassischen Sätze in der Bibel ist der Satz von Hiob, der unser Leben reduziert. Er sagt, nackt bin ich gekommen und nackt gehe ich wieder. Und das, was dazwischen ist, das nenne ich Leben. Aber es ist eingerahmt in genau diese beiden Grundpfeiler. Ich bin nackt gekommen und ich werde nackt gehen. Und das ist ja eine Sachlage, die uns dann manchmal durchaus erschreckt. Die mich manchmal erschreckt. Was habe ich denn überhaupt? Und Matthias Claudius, so mein Haus- und Hofapostel, ja, der hat das wunderbar so ausgedrückt, etwas Festes muss der Mensch haben. Da sage ich, ja, aber was ist denn das Feste? Ich sehne mich danach, was ist denn das Feste, was ich habe und was mir niemand nehmen kann? Und da bin ich wieder bei Jesus. Da bin ich wieder bei meinem Glauben an den lebendigen Gott. Denn als Christen sind wir ganz nüchtern und sagen, ja, ich werde einmal alles loslassen müssen. Und alle Sparten meines Lebens sind geprägt von Vergänglichkeit und das schmerzt mich manchmal. Aber es gibt einen Sachverhalt, den kann mir niemand nehmen und das ist meine Beziehung zu Jesus. Die bleibt. Die ist unverlierbar in meinem Leben da. Diese Geborgenheit, diese Sicherheit und Geborgenheit und diesen Schutz, der ist unverlierbar. Da gibt es einen wunderbaren Psalm, der das für mich so greifbar macht. Psalm 73 von dem Asaf, wo er in einer tiefen Glaubenskrise ist und diese Glaubenskrise durchkämpft. Und dann sagt an einer Stelle gegen Ende dieses Psalmgebets, sagt er, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten. Mehr kannst du nicht verlieren. Leib und Seele. Überleg mal. Denk vielleicht mal an Demenzpatienten. Ich denke an meine Mutter, die die letzten 10 Jahre ihres Lebens Alzheimer-Patientin war. Die hat wirklich sprichwörtlich alles verloren. Aber wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, sagt er der Asaf, dann bleibst du doch Gott ewiglich meines Herzens Trost und mein Teil. Wir haben etwas Bleibendes. Ich kann mich selber verlieren, aber Jesus verliert mich nicht. Und das ist das Bleibende, das ist der Halt, das ist ein Trost, das ist eine tragende Gewissheit, selbst wenn die Welt um uns herum und in mir selbst zusammenbricht. Blaise Pascal, dieser französische Theologe und Philosoph, der hat das mal wunderbar in einem Bild ausgedrückt. Er hat gesagt, die christliche Kirche ist wie ein Schiff auf hoher See, mitten im Sturm, da gehen die Wellen über Deck. Und manchmal ist einem todübel und man hängt selber den Kopf über die Reling und speit ins Meer. Also es geht einem richtig schlecht. Aber er sagt, man hat gleichzeitig die Gewissheit, dass dieses Schiff nie untergehen wird. Weil Jesus im Boot ist. Und Jesus hält dich fest. Und Jesus gibt dir und mir eine Geborgenheit, die uns nicht die Schmerzen des Alltags verlieren lässt, aber die uns einen ewigen Halt gibt. Ein dritter und letzter Gedanke, was uns eine tragende Gewissheit sein darf, wenn wir an Jesus glauben. Wir haben im Glauben an Jesus etwas Besseres, wir haben im Glauben an Jesus etwas Bleibendes und wir haben im Glauben an Jesus einen richtigen Besitz. Dass ihr ein besseres und bleibendes Gut besitzt. Ihr habt es schon. Ihr habt jetzt schon Anteil daran, sagt der Verfasser der Heiligen Schrift hier. Es geht also nicht nur um eine vage Hoffnung. Es geht nicht nur um etwas, was ich mir für die Zukunft aufsparen muss, eine schöne Zukunft, eine unumstößliche Gewissheit, die irgendwann mal eintreten wird. Nein, wir sind jetzt und hier und heute bereits in diesem ewigen Leben. Wir sind schon integriert in die Gemeinschaft mit Jesus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Er hat es. Und deswegen finde ich immer diesen doofen Vergleich, entschuldigt mal so meine profane Sprache, aber diesen doofen Vergleich, so Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach. Und wenn dann Leute manchmal sagen, aber du bist doch intelligent und guck mal dein Leben und du könntest doch und so weiter und so fort und gibt es das nicht alles her so für irgendeine Illusion? Was heißt die Illusion? Ich lebe doch nicht in einer Illusion, ich lebe doch in der lebendigen Erfahrung, Jesus ist doch da. Ich habe etwas. Und ich möchte uns mal wirklich herausfordern und prüft das bitte mal. Prüfen Sie das für Ihr Leben. Leben Sie nur von einer Zukunftsvorstellung oder leben Sie aus der gegenwärtigen Erfahrung des Sohnes Gottes in Ihrem Leben heraus? Haben Sie es schon? Oder theoretisieren wir herum? Und der Verfasser des neutestamentlichen Briefes hier an dieser Stelle, und das ganze Neue Testament spricht davon, dass Christen in der gegenwärtigen Erfahrung des Glaubens leben. Natürlich leben wir noch nicht in der Vollkommenheit. Der Paulus sagt es mal im Korintherbrief, wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht in dieser ewigen, endgültigen, unmittelbaren Vollkommenheit der Gegenwart Gottes, das stimmt. Aber wir sind jetzt schon mit hineingenommen in die erfahrbare, spürbare Gemeinschaft mit ihm. Und das möchte ich wirklich haben. Daraus möchte ich leben. Ich möchte nicht von Durchhalteparolen leben. Es kommt mir keiner mit frommen Durchhalteparolen. Ich brauche Antworten hier und jetzt. Mir werden nicht alle Antworten hier und jetzt schon gegeben, aber ich möchte wesentliche Erfahrungen und Antworten hier und jetzt bekommen. Ansonsten kann ich nicht glauben. Und genau das verspricht uns die Bibel. Die Bibel sagt, Jesus ist jetzt und hier erfahrbar. Und das bedeutet, du hast jetzt und hier bereits einen Besitz. Wir haben es. Wir sehen uns nicht nur danach, wir haben es. Wir schreiben auch nicht nur Bücher darüber oder lesen dicke Bücher darüber, sondern wir haben es. Wir erleben ihn in der Gegenwart. Und alleine das gibt uns überhaupt Überzeugungskraft anderen Menschen gegenüber. In der Stadtmissionrate vom Wald, das ist eine ganz kleine Stadtmissionsgemeinde, in der meine Familie beheimatet ist. Ich bin auch da, wenn ich da sein kann. Und die feiern heute ein Sommer- und Nachbarschaftsfest. Wir haben alle gebetet dafür, dass es heute trocken bleibt, zumindest trocken bleibt. Und ich hoffe gleich, wenn ich Richtung Burscheid fahre, dass es dann nicht schon wieder anfängt zu nieseln und zu regnen. Auf jeden Fall, wir wollen unsere Nachbarschaft erreichen. Machen wir also ein Sommer- und Nachbarschaftsfest. Und dann machen wir ein Programm. Ja, und Programme und Strategien, und das ist alles ganz wichtig. Aber wir wollen uns doch nichts vormachen. Mit diesem Programm werden wir doch keinen überzeugen. Wir werden doch nur Menschen gewinnen, wenn sie in unsere Augen gucken und sagen, da lebt was, da ist was. Also die Persönlichkeit, die wir darstellen als Kinder Gottes, nur das veranlasst Menschen, hier hinzukommen. Da kann noch so ein tolles Programm sein. Und ich frage mich, sind wir solche Persönlichkeiten? Sind wir erfüllt von Jesus? Haben wir ihn als inneren Besitz? Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Und zwar gibt es in der Geschichte der evangelischen Gesellschaft eine Frau, die uns in besonderer Weise geprägt hat. Und das war die Hanna Faust, Tante Hanna im Wuppertal. Eine ganz einfache, ganz schlichte Persönlichkeit. Eine Frau, die eher ja manchmal aneckte, die keine Schulbildung besaß, die unglücklich verheiratet war mit einem Trinker. Also die ganzen äußeren Rahmenbedingungen, könnte man sagen, die waren eher schwierig. Und trotzdem hat diese Frau, diese Hanna Faust, viele Menschen zu Jesus geführt oder viele Menschen zumindest veranlasst dazu, über Jesus nachzudenken. Und es gibt mehrere Leute, die ihr Leben untersucht haben, die sich die Frage gestellt haben, was hat diese Frau ausgezeichnet? Was hat dazu geführt, dass diese Frau wirklich so eine Ausstrahlung hatte? Und es gab in Wuppertal einen Pfarrer, der hieß Hermann Kraft, der hat auch eine kleine Biografie über Hanna Faust geschrieben. Und aus dieser Biografie ist mir ein Satz hängen geblieben. Er hat geschrieben, Hanna Faust hatte einen wirklichen inneren Besitz. Die hat nicht nur über Jesus geredet, die hatte etwas Wirkliches. Achtet mal auf die Worte. Ja? Und das haben die Menschen gespürt. Bei aller Simplizität ihrer Persönlichkeit, bei aller auch Originalität, die manchmal ins Negative ging. Das war eine Persönlichkeit, die hatte Jesus, das hat man gespürt und das hat die Sehnsucht bei anderen geweckt. Das möchte ich auch haben. Und das ist das, glaube ich, was wir sein sollten und sein müssen, wenn wir andere Menschen gewinnen wollen für Jesus, was unsere große Sehnsucht, was unser Auftrag ist. Und darum wünsche ich mir, weil ich mir zuerst immer predige und dann erst anderen Leuten, ich wünsche mir und Ihnen, dass wir diese tragende Gewissheit haben. Jesus ist das bessere das Bleibende und er ist wirklich mein Besitz. Und dass das wirklich eine Gewissheit ist, die mich trägt. Dass ich mir jetzt hier nicht etwas einreden muss. Robert Browning, das war so ein Schriftsteller in England, der hat mal Kinder beobachtet dabei, wie sie mit Steckenpferden spielten. Und dann hat er sich darüber lustig gemacht. Er hat gesagt, ja, diese Kinder, die tun so, als ob sie das tragen würde, was sie selber tragen. Ja, ein Steckenpferd. Sie tragen das Steckenpferdchen und tun so, als ob sie darauf getragen würden. Und ich frage mich, ist mein Glaube nicht manchmal auch etwas, was ich in Wirklichkeit krampfhaft trage? Oder ist der Glaube an Jesus etwas, was mich trägt, weil Jesus mir eine Gewissheit schenkt, die ich nicht machen kann und machen muss, sondern die er in mein Herz legt? In diesem Sinne wünsche ich uns Gottes Segen. Ich möchte Sie einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist lebendig, du bist da, du teilst dich mit, du suchst uns und du willst jedem von uns diese Gewissheit in unser Denken, in unser Herz, in unser Leben hineinlegen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, mach du uns zu solchen Persönlichkeiten, die in allen Zweifeln, in allen Anfechtungen des Daseins, auch in Fragen, die wir nicht beantworten können, wo wir in peinliche Verlegenheit kommen, dass wir mittendrin doch in dieser tragenden Gewissheit geborgen sind, die du darstellst und die du uns gibst. Und so bitte ich dich auch hier für diese Gemeinde, für alle Geschwister. Ich bitte dich auch für die Menschen unter uns, die, ohne dass es vielleicht andere ahnen und wissen, in tiefer Anfechtung sind, die sich mit Gedanken auseinandersetzen, die Abgründe offenbar werden lassen. Oder die Geschwister und Menschen unter uns, die Angst haben vor dem, was in der nächsten Woche auf sie wartet. Ich bitte dich für jeden von uns, dass wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst, du bist da. Und wir haben in dir etwas, was unvergleichlich ist. Stärke so unsere Herzen. Amen. Amen.